Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, der da ist und der gewiss wiederkommen wird. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, rede du jetzt hören und reden. Komm du zu uns mit deinem Geist und leg dein Wort in unsere Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es gerade mit lauter Stimme gesungen. Der Himmel geht über allen auf. Und das wäre doch schön, wenn wir heute Morgen einen Blick in den Himmel tun könnten, in Gottes Reich schauen könnten. Wenn der Himmel wirklich mal über uns aufgehen würde und wir einen Blick in seine Herrlichkeit riskieren könnten. Mal wirklich sehen könnten, statt immer nur zu glauben. Das wird wahrscheinlich auch für euch Konfisong Gottesdienst mal richtig aufpeppen, wenn der Himmel über uns aufgehen würde und Gott zu uns sprechen würde. Da könnte man ja dann sogar glatt am Montag in der Schule mal vom Gottesdienst reden und nicht peinlich über den Sonntagmorgen schweigen. Aber ich glaube, wir wünschen uns das doch, nicht nur ihr Konfis, für euch wäre das toll, sondern wir alle würden uns das doch wünschen, einmal zu glauben, statt zu glauben, zu sehen und so richtig zu wissen. Eine Gemeinde am See Genezareth hat das erlebt. Mitten in ihrer Versammlung ging über ihnen der Himmel auf, aber Gottes Herrlichkeit wurde ihnen nicht sichtbar. Als erstes fiel ihnen Dreck auf den Kopf. Dann erschien der blaue Himmel, den sie schon kannten, also nichts von offenem Himmel. Und danach wurde es wieder dunkel und eine Trage wurde herabgelassen, auf der ein Mann lag. Und zuletzt schauten vier Gesichter durch das Loch im Dach erwartungsvoll nach unten. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Gottesdienst aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Er, das ist Jesus. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihm: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. So hatte sich die Gemeinde in Kapernaum den offenen Himmel nicht vorgestellt. Und mal ehrlich, als ich vorhin vom offenen Himmel angefangen habe zu reden, hat sich keiner von euch den offenen Himmel so vorgestellt, dass Dreck vom Himmel fällt. Aber ich möchte mit euch heute Morgen einmal genauer auf die vier Träger, auf den Gelähmten und auf Jesus schauen. Und wir fangen mal mit den vier Trägern an. Unsere vier Träger hatten gehört, dass Jesus nach Kapernaum gekommen war. Sie hatten von Jesus gehört, dass er Kranke heilen konnte. Dass er der Messias, der von Gott Gesandte, sein könnte. Und offensichtlich trauten sie diesem Jesus sehr viel zu. Und damit hatten sie zugleich Hoffnung für ihren kranken Freund. Sie erwarteten von Jesus nicht weniger als die Heilung ihres Freundes. Was erwarten wir eigentlich heute noch von Gott als Gemeinde? Du ganz persönlich. Ich glaube, das ist lohnenswert, einmal darüber nachzudenken, was erwarten wir, dass Gott in unserem Leben, in unserer Gemeinde tut. Vielleicht waren die vier gerade von der Arbeit gekommen, hungrig, müde, matt, ausgepowert. Vielleicht hatten sie an dem Abend sogar noch irgendwas vor. Aber all das konnte sie nicht aufhalten. Sie hatten plötzlich eine Hoffnung für ihren kranken Freund. Er musste zu Jesus, und wenn es auch die letzte Kraft kosten würde. Und einfach war es dann ja auch wirklich nicht, zu Jesus zu kommen. Für die vier samt Freund und Trage waren nämlich nicht die ersten Reihen reserviert, wie jeden Sonntag hier in Holsterhausen für euch Konfis. Genug freie Plätze, wie in unserer Kirche heute Morgen, gab es da auch nicht, ausverkauft. Zu viert und mit Trage kamen sie in das total überfüllte Haus einfach nicht rein. Geschweige denn, dass sie hätten bis zu Jesus vordringen können. Aber unsere vier Freunde waren kreativ, waren kühn und beharrlich. Sie ziehen die Trage auf das Flachdach des Hauses und begehen, ich muss jetzt vorsichtig sein, zumindest zwei Juristen sind hier, und begehen Hausfriedensbruch. Sie bröckeln in das Lehmdach ein großes Loch, durch das die Trage passt, und begehen Sachbeschädigung. Aber sie erreichen ihr Ziel und lassen die Trage mit ihrem Freund direkt vor Jesus herunter und legen ihn Jesus vor die Füße. Das könnte man nach Strafgesetzbuch Störung einer gottesdienstlichen Handlung nennen. Aber das alles macht man nicht ohne Erwartung. Wenn die vier nicht wirklich eine Erwartung gehabt hätten, hätten sie das nicht getan. Und dann schauen vier Köpfe von oben erwartungsvoll auf Jesus und ihren Freund durch das Loch nach unten. Die vier waren, was ihren Freund betrifft, schon längst mit ihrem Latein am Ende, konnten nicht mehr helfen. Deshalb haben sie ihn zu Jesus gebracht, im Vertrauen und im festen Glauben, wo keiner mehr helfen kann, kann Jesus helfen. Wenn wir jetzt nicht wüssten, wie diese Geschichte weitergeht, wir wären wahrscheinlich genauso gespannt wie die Freunde und die ganze Gemeinde. In dieser Situation sich die Frage stellte, was wird Jesus jetzt machen? Nun, er schaut zunächst auf den Gelähmten, nicht auf den Gelähmten, sondern er schaut zunächst nach oben zu den Freunden. Er schaut in ihre Gesichter und dann steht in unserem Text ein kurzer, aber ganz wichtiger Satz. Als nun Jesus ihren Glauben sah. Nee, ruhig nur bei dem ersten bleiben. Noch einen zurück. Ja, als nun Jesus ihren Glauben sah. Ja, Jesus nimmt den Glauben wahr und handelt aufgrund dieses Fürglaubens, dieser Fürbitte. Die Freunde werden an dieser Stelle so etwas wie ein Gebet, ein Fürbittengebet für ihren Freund. Ich bin mir sicher, dass unter uns in unserer Gemeinde viele sind, auch im Jugendreferat, die beim Aktivismus mit den Freunden gut mithalten können. Die alles tun, malochen. Aber können wir das auch mit diesen vier Freunden mithalten, in der Fürbitte, in diesem Glauben für ihren kranken Freund? Liebe Schwestern und Brüder, wer von uns wünscht sich nicht solche Freunde wie diese vier? Unter uns hier im Gottesdienst sind wahrscheinlich auch heute Menschen, die gerade jetzt solche Freunde brauchen. Freunde, die anpacken, die nicht gleich aufgeben, die kreativ sind beim Helfen und für uns mitglauben, dass Jesus in unser Leben eingreifen kann. Und glauben, dass Jesus uns gut tut und Gutes für uns tut. Freunde, die uns deshalb glaubend im Gebet Jesus vor die Füße legen, wie damals die vier den Gelähmten. Ich jedenfalls wünsche mir einmal solche Freunde zu haben. Aber ich möchte natürlich auch ein solcher Freund wie die vier sein. Ich möchte einer sein, der nicht nur redet, sondern anpackt. Ich möchte einer sein, der kontinuierlich Menschen im Gebet Jesus vor die Füße legt. Einer, der das in der festen Überzeugung tut, dass Jesus Entscheidendes in unserem Alltag, in unserem Leben verändern kann. Und ich möchte den langen Atem und die Kraft haben, zu helfen, soweit es in meiner Macht steht, aber auch den langen Atem zu beten und nicht nachzulassen. Ich möchte einer sein, von dem vielleicht auch einmal gesagt werden könnte, als nun Jesus seinen Glauben sah. Möchtest du das auch? So eine Freundin, ein Freund sein? Lasst uns jetzt auf den Gelähmten schauen. Er ist ein wenig langweilig. er liegt nur stumm vor Jesus, da bleiben einfach viele Fragezeichen. Wir erfahren nicht, ob er den Glauben und die Hoffnung der vier Freunde teilt. Wir wissen nicht, was er vielleicht alles umsonst schon versucht hat, um geheilt zu werden. Wir wissen auch gar nicht, wie viele Enttäuschungen er erlebt hat. Ja, wir wissen nicht einmal, ob er freiwillig mitgekommen ist oder ob seine Freunde ihn einfach auf die Trage gepackt haben und gegen seinen Willen zu Jesus geschleppt haben. Sicher wissen wir von ihm nur eins, dass er Not leidet, weil er gelähmt ist. Dass er von anderen abhängig ist und alleine hilflos ist. Dass er vielleicht verzagt oder verbittert und vielleicht sogar lebensmüde ist, müde so weiterzuleben wie bisher, ohne Hoffnung auf Heilung, ohne einen Sinn in seinem Leben zu sehen. Das alles wissen wir nicht. Und so liegt er sprachlos vor Jesus. Er schreit auch nicht seine Not heraus. Er bittet auch nicht, wie viele andere in dieser Situation, Jesus um Hilfe. Und er wird in dieser Geschichte sozusagen zum Statisten degradiert. Aber gerade darin wird er für uns heute zu einer ganz großen Hoffnung. Denn Jesus wendet sich diesem stummen Statisten, der ihm in den Weg gelegt wird, ja dann zu, ihm und seiner Not. Und wenn du oder ich in einer Situation sind, in der die Not uns die Sprache verschlägt und uns lähmt, wenn wir vielleicht auch nicht mal mehr in der Lage sind, selber zu beten, genau dann macht uns dieser Gelähmte große Hoffnung. Die Zuwendung und der Trost Jesu sind nicht von einer Vorleistung abhängig, sondern sie sind gnädige Gabe unseres Herrn. Jesus wendet sich immer dem Bedürftigen zu, egal in welcher Not diese gerade stecken. Er sieht, wenn der Leistungsdruck in der Schule oder an der Uni euch fast kaputt macht. Er sieht, wenn die Arbeitslosigkeit dir die Luft nimmt. Er sieht den Streit in deiner Familie. Er sieht deinen Liebeskummer. Er sieht deine Kinder, die sich immer mehr von dir entfernen. Er sieht, wenn du dich minderwertig fühlst. Er sieht deine Krankheit, die dir Angst macht. Und deine Trauer und Angst vor der Einsamkeit, wenn Freunde und Partner um dich rum wegsterben. Und Jesus sieht alle diese Nöte. Das dürfen wir von dem Gelähmten lernen. Selbst dann, wenn diese Not und Angst uns lähmt, sieht Jesus und greift ein. Schauen wir zuletzt noch auf Jesus. Er schaut den Gelähmten an, nachdem er den Glauben der vier Freunde gesehen hat. Es knistert vor Spannung im Raum und alle haben nun Erwartungen. Und dann sagt Jesus diesen komischen Satz: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Man könnte sagen, Jesus, immer für eine Überraschung gut. Ich glaube, es hat lange Gesichter damals in diesem Versammlungsraum gegeben, in der Menge. Wahrscheinlich auch bei den vier Freunden. Lange Gesichter hat es auch bei den Theologen damals gegeben. Alle hatten eigentlich Heilung erwartet. Aber Jesus vergibt die Sünden. Und liebe Schwestern und Brüder, wären wir damals dabei gewesen, wären wir doch auch zumindest ziemlich erstaunt über dieses Handeln von Jesus gewesen. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie gehen demnächst zu Ihrem Hausarzt und er stellt Ihnen ein Rezept auf und darauf steht, deine Sünden sind dir vergeben. Wäre doch auch komisch, oder? Und Jesus teilt hier auch nicht die damals gängige Theologie, dass Krankheit und Sünde zusammenhängen, sozusagen Strafe Gottes für Sünde sind. Aber warum heilt Jesus dann nicht einfach? Ich glaube, es liegt daran, dass Jesus weit, weit über unseren Horizont hinausschaut. Auch über den Horizont der vier Freunde. Er sieht auch über unsere Bitten und Fürbitten, die wir für Menschen haben, weit hinaus. Und er sieht zunächst einmal die größte Not im Leben des Gelähmten. Und die größte Not im Leben dieses Gelähmten war es wohl, dass er von Gott getrennt war. Dass seine Schuld ihn von Gott trennte. Trennung von Gott ist schlimmer als alles andere im Leben. Und indem er die Sünden vergibt, hebt Jesus für den Mann schon vor Golgatha und vor Ostern seine Trennung von Gott auf. Hier an dieser Stelle in der Geschichte leuchteten Kreuz und Auferstehung auf und ganz stark in unsere Welt hinein. Und er schenkt dem Gelähmten, was er jedem von uns schenken möchte, Liebe und Vergebung. Und er setzt ihn zunächst durch die Vergebung wieder in Bewegung zu Gott hin. Und damit wäre die tiefste Not, die nur Jesus verändern kann, im Leben des Gelähmten beseitigt. Liebe Gemeinde, ich glaube, in diesem Augenblick hat sich für unseren Gelähmten wirklich der Himmel geöffnet. Und auch die Gemeinde hätte einen kurzen Blick in Gottes Herrlichkeit tun können, seine Liebe zu uns Menschen spüren können, spüren, dass er uns Gutes tut. In einem Lied auch vom Comfy-Camp heißt es, du tust im Innern unserer Seele gut und du tust, was Balsam, heute wird man vielleicht sagen Salbe, auf den Wunden tut. Aber unsere Geschichte endet hier ja nicht. Nach einer kurzen und kleinkarierten Konfrontation mit den Theologen und Professoren von damals, die uns heute Morgen jetzt gar nicht beschäftigen soll, wendet er sich noch einmal dem Gelähmten zu und heilt ihn. Es geht Jesus wirklich immer um den ganzen Menschen. Es geht um Leib und Seele, sodass der Gelähmte schon hier und jetzt Gottes Herrlichkeit gleich doppelt erlebt. Für ihn ging an diesem Tag wirklich der Himmel auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir zum Fazit und zur Hausaufgabe. Ja, richtig, Hausaufgabe. Liebe Gemeinde, ob Freund oder Freundin, die andere zu Jesus bringen, Gelähmter oder Gelähmte, die nicht mehr weiter wissen, das ist zunächst einmal ein dicker Zuspruch. Wir dürfen wissen und glauben, dass Jesus unsere Not sieht und sich unseren tiefsten Nöten zuwendet. Er ist der beste Freund, den wir uns vorstellen können. Das ist der Zuspruch, den diese Geschichte an jedem von uns heute bereithält. Kommen wir zum Anspruch des Textes an uns, zu Deutsch. Was wird jetzt konkret Hausaufgabe? Habt offene Augen für Schwestern und Brüder, die zurzeit Freunde brauchen, und legt sie Jesus in der Fürbitte vor die Füße. Und heute hier im Gottesdienst dreht sich ja vieles ums Comfy-Camp, das in gut 3 Wochen auch mit unseren Comfys hier aus Holsterhausen startet. Und jetzt wird die Hausaufgabe ganz konkret. Eure Aufgabe ist es jetzt ab heute, Freund oder Freundin der Comfys und Mitarbeitenden zu sein. Betet ab heute täglich für unsere Comfys und für die Mitarbeitenden des Comfy-Camps. Wirklich täglich. Bittet Gott darum, dass sein Geist wirkt und die Herzen von Comfys erreicht und sie Gott auf dem Camp erleben können. Legt Comfys und Mitarbeitende im festen Glauben so täglich bis zum Ende des Camps Jesus vor die Füße. Und ich verspreche euch, euer Gebet ist an der Stelle mächtig. Nicht beten ist so, wie wenn ein Fußballer Chancen liegen lässt und am Ende dumm guckt, weil die andere Mannschaft gewinnt. Für euch habe ich auch eine Hausaufgabe, Comfys. Eure Aufgabe ist ganz leicht. Es reicht, wenn ihr jetzt wieder Gelähmte seid. Wenn ihr euch einfach auf die Geschichten und Erzählungen im Comfy-Camp, in den Gottesdiensten, die ihr hier in der Gemeinde und in eurem Unterricht erlebt, einlasst. Vielleicht manchmal wie der Gelähmte einfach stumm zuhört, aber nicht abschaltet. Euch nicht durch Stören abwendet oder dagegen wehrt oder weglauft. Ich glaube ganz fest für euch, dass Gott sich euch dann zuwendet, dass ihr Gott dann in dieser Zeit erleben könnt. Und ich bin gespannt, was er für jeden von euch tun wird. Ihr habt seit heute Morgen nicht nur 4 Freunde, sondern ich schätze mal so 70, 80, die jetzt täglich zumindest 4 Wochen für euch beten werden. Also ich habe das jetzt versprochen, ihr müsst das jetzt auch tun. Wenn alle ihre Aufgaben ernst nehmen, wird über dem Comfy-Camp, da bin ich mir ganz sicher, der Himmel aufgehen. Und das wünsche ich euch Comfys, das wünsche ich euch, uns Mitarbeitenden, das wünsche ich uns aber auch als Gemeinde, weil wir hinterher in der Gemeinde die Frucht davon tragen werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.